Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere intervenuti a questa serata. Solo una parola per scusare il moderatore che per un inconveniente non potrà essere qui questa sera. Abbiamo fortunatamente in tempi rapidissimi trovato un sostituto, l'ingegner Budna che, di Bressanone, che modererà la serata. Volutamente vi saluto in italiano, ma anche per dirvi che in realtà la serata sarà prevalentemente in lingua tedesca. Ciò non toglie che la regola che utilizziamo nelle serate di Science Café è quella del ognuno si esprime nella sua lingua preferita, lingua madre o quella che preferisce, non l'ungherese. Le domande però possono essere rivolte neanche nell'altra lingua. In caso ci fossero difficoltà di comprensione, noi dello staff ci muoviamo e vi possiamo aiutare nelle traduzioni sussurrate. Lascio subito la parola a lei, ringraziandola ancora.
Danke, Valentina. Ich bedanke mich auch für die Einladung und muss den Herrn Daum entschuldigen, er macht Energieferien. Es passt genau zu diesem Thema. Schönen Abend auch, dass Sie die Zeit sich genommen haben, hier herzukommen und über das Thema Energie und in diesem Zusammenhang das Passivhaus, Ökowahn und Rentabilität. Wirklich ein großer Sprung, denn vor Jahren hat man gesagt, das ist alles Käse, das zahlt sich nicht aus. Ich brauche 100 Jahre, um so ein Haus zu nutzen. Vielleicht einen kleinen Zwischenstopp. Wir haben die Warnungen vom Club of Rome 1960, da waren wir alle relativ klein, und unsere Eltern und Generationen vorher haben diese Warnungen in den Wind geworfen, dass wir mit den Ressourcen haushalten müssen. Die erste große Energiekrise 1973 wurde mehr oder weniger, ja, locker auf die Schulter genommen. Es gab in Italien das erste Energieeinsparungsgesetz, das eigentlich mehr Zettel produziert hat als sinnvolle Energieeinsparung. Dann kam das sogenannte Zehnergesetz, dann langsam die Klimahausverordnungen, die EU-Richtlinie 192 und einen globalen Zusammenhang und natürlich immer wieder Preissteigerungen. Können wir kurz mal nachfragen, was glauben Sie, was von 1968 bis heute die Preissteigerung des Heizöls war, also das primäre Heizelement für die Wohnung, für die Erwärmung? Also 1968 war der umgerechnete Heizölpreis bei 0,014 Euro pro Liter und jetzt sind wir bei 1 Euro. Das heißt, wir haben eine 70-fachen Erhöhung dieses Preises. Die Steuern hingegen sind 180-fach gestiegen und der sogenannte Industrie- und Herstellungspreis ungefähr das 30-fache. So, das sind einmal die Rahmenzusammenhänge und jede Gewitterwolke, die austourlich kommt, jede Trocknungsperiode wird jetzt in den Klimazusammenhang gebracht. So, kleine Fakten. Die Runde hier, die ist sehr gut aufgeteilt. Wir haben hier Vertreter des Baugewerbes, der Planung und der Forschung. Also Herr Egartner Christian ist Vertreter des Baukollegiums, er ist Präsident, gleichzeitig Inhaber oder mitbeteiligt bei einer großen Baufirma und auch politisch verantwortlich für die Gemeinde Gossensaß. Danke für das Kommen. Dann Kollege Architekt Johannes May aus Bayern, aus Würgishofen. Er hat viele Projekte schon gemacht, ist auch Ausbildner für den Energiebereich und für die Forschung Jan Schmidt vom Institut EURAG für erneuerbare Energien, der ja seit kurzem hier arbeitet. Das heißt, Vertreter, ich möchte jetzt dann kurz dann fragen, dass die Leute sich selber ein bisschen vorstellen. Bitte sehr. Ganz sicher.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke für die Vorstellung. Ich komme, wie gesagt, aus Bad Würrishofen. Ich habe dort gemeinsam mit meinem Partner, Herr Schürt, der mich auch heute begleitet hat, ein Architekturbüro für energiesparendes Bauen. Wir haben seit 10 Jahren circa 30 Passivhäuser oder Passivhausobjekte realisiert in verschiedenen Formen. Wir haben auch mehrere Passivhäuser projektiert, das heißt die Rechnungen dazu gemacht und sind auch im Bereich energetischer Altbausanierung tätig. Das heißt, auch hier ist es möglich, ein Gebäude zum Passivhaus umzubauen. Wir bilden auch für das Energie- und Umweltinstitut Energieberater aus. Wir sind auch tätig in mehreren Bereichen, zum Beispiel jetzt auch im ersten Passivhausplanerkurs, wo Architekten weitergebildet werden zum Passivhausplaner mit einer Zertifizierung vom Passivhausinstitut. Das ist eigentlich unsere unsere einzige Aufgabe im Büro, energiesparend bauen. Und ich möchte gleich am Anfang dazu sagen, wir sollten uns nicht fragen, können wir uns Passivhäuser leisten? Sollten uns fragen, können wir uns leisten, keine Passivhäuser zu bauen? Und jetzt gebe ich gern weiter dann
Den Nächsten.
Ja, recht schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Egartner. Ich bin Präsident des Kollegiums der Südtiroler Bauunternehmer. Das ist eigentlich der industrielle Teil der Bauunternehmer in Südtirol. Und natürlich sind auch wir sehr, sehr interessiert an Passivhaus, Klimahaus. Ich glaube, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Firmen, die bei uns angegliedert sind als Mitglieder, die in diesem Bereich sehr, sehr fortgeschritten sind. Nicht nur in Südtirol, sondern auch außerhalb von Südtirol, speziell im norditalienischen Raum. Baustoffhändler sind auch hier bei uns, die aber sehr, sehr gut schon in dem Bereich arbeiten. Deswegen ist uns dieser Markt für uns sehr, sehr interessant und wir hoffen auch, dass wir uns hier in Südtirol etablieren können, aber auch im ganzen italienischen Raum, aber auch im Ausland. Und ich glaube, es ist sicherlich wichtig, wenn man sich einmal zuerst ein bisschen alles anhört und anschaut und dann wieder sich weiterentwickelt. Und ich glaube, in Südtirol allein wird sicherlich in Zukunft die Bauwirtschaft nicht mehr Platz haben, deswegen werden wir uns auch außerhalb der Landesgrenzen irgendwie auf dem Markt bewegen müssen. Deswegen freut mich heute hier dabei sein zu können und mich wieder etwas fortbilden zu können, aber auch dann für Fragen zur Verfügung zu stehen. Dankeschön.
Danke sehr. Herr Jan Schmidt, bitte.
Also wie gesagt, mein Name ist Jan Schmidt. Ich arbeite am Institut für erneuerbare Energien und eben unter anderem an einem Monitoring von einem Passivhaus vom IPES, des Passivhaus in Brandshol, genau, und bin daher hier zu der Ehre gekommen, hier zu sitzen. Also eben kann dann ein bisschen aus der Praxis, sowohl aus der Messpraxis als auch aus der Wohnpraxis im Passivhaus ein bisschen berichten.
So, das ist einmal die erste Vorstellungsrunde. Wir haben hier die Praxis auch so, dass wenn Sie aufzeigen, können wir sofort auch Zwischenfragen stellen. Das soll wie eine offene Diskussion sein. Die erste Frage, die ich habe, also Sie haben in Deutschland, in Bayern oder auch anderswo in Deutschland, einige Passivhäuser gebaut. Jetzt vom Laienhaus gesehen, wo liegt der große Unterschied zwischen Normalhaus und einem Passivhaus?
Der Hauptunterschied ist eigentlich mehr Wohnkomfort. Das ist also wirklich so, in einem Passivhaus wohnt es angenehmer. Das ist schon mal der Grund eins, der es eigentlich lohnt, mehr Geld auszugeben. Aber Passivhaus zeichnet sich aus, ich kann dieses Haus mit sehr wenig Energie beheizen. Es ist also nicht so, dass es wirklich ein Haus ohne Heizung ist. Aber ich kann rein über die Lüftungsanlage, über die Zuführung von Luft das Haus beheizen. Das heißt, ich brauche keine Heizflächen. Heizflächen sind nicht notwendig, können natürlich auch eingebaut werden, aber ich kann ein Haus mit einem sehr geringen Energiebedarf warm halten. Die Hauptenergie stecke ich selber rein, über Kochen, über Licht, über überhaupt anwesend sein im Haus, natürlich auch über solare Einstrahlung. Aber im Durchschnitt kann man sagen, ein Passivhaus lässt sich beheizen, je nach Größe, für 150 bis 250 Euro. Und das ist gegenüber dem, was im normalen Haus an Kosten anfallen, natürlich schon ein enormer Fortschritt.
Ja, also 150 Euro, 200, 150 bis 250 Euro, das ist ein...
Je nach Hausgröße.
Ja, okay. Und wie aktiv müssen jetzt die Bewohner sein in diesem Gebäude? Muss man viel mehr putzen, viel mehr Staub?
Also vom Staub her ist es eher besser, weil die Lüftungsanlage den Staub nach außen bringt. Und die Frischluft, die reinkommt, geht über einen Filter. Gerade bei Allergikern kann man einen Pollenfilter einsetzen. Das auch hier ist es einfach besseres Klima im Haus. Man muss nicht mehr putzen. Das Haus wird ganz normal bewohnt wie jedes andere Haus. Wir haben ein Passivhaus gebaut mit Leuten mit 7 Kindern. Und Sie können sich vorstellen, dass bei 7 Kindern von 1 bis 15 wirklich nicht immer alle Fenster und Türen zu sind. Das kann gar nicht funktionieren, aber das Passivhaus funktioniert trotzdem. Wir haben Passivhäuser von Katzenbesitzern, wo unbedingt eine Katzenklappe eingebaut werden musste. Auch diese Häuser funktionieren. Es ist ein ganz normales Wohnen ohne Einschränkung. Die Fenster kann man öffnen. Also es hat nur Vorteile vom Wohnkomfort, aber keine Nachteile von der Nutzung.
Ja, also wenn man von Nachteilen von Nutzung, Vorteilen der Nutzung spricht, wie sieht es jetzt bei Ihnen aus in Bransol, bei diesem Gebäude? Gibt es hier auch eine Art Parallelplanung zwischen einem traditionellen Haus und einem normalen Haus? Und gibt es diese Unterschiede vom System und von den Strukturen, natürlich auch ein bisschen von den Kosten?
Also ich weiß nicht, ob für das konkrete Projekt eine andere Planung irgendwie vorgenommen worden ist. Und wegen Kosten, meine ich, hat IPES Mehrkosten von ca. 10% berechnet für Passivhaus Standard. Und in dem Fall handelt es sich auch um sogenanntes Klimahaus Plus, also in ökologischer Bauweise. Und die Mehrkosten dafür, meine ich, waren sowas wie 5%.
Also die Frage ist eben, wie ökonomisch und ökologisch sind diese Strukturen? Wenn Sie diese Häuser jetzt gebaut haben mit einem Betriebskosten von 150, 250 Euro pro Wohnung, wie groß sind diese Wohnungen?
Also das geht los bei kleinen Wohnungen, 100, 120 Quadratmeter, bis hin zu einem Passivhaus mit den 7 Kindern, das sind 420 Quadratmeter. Man kann davon ausgehen, ich brauche pro Quadratmeter Wohnfläche ungefähr 1,5 Liter Heizöl, um das Gebäude warm zu halten. Und zwar warm, dass man sich wohlfühlt. Also das ungefähr als Anhaltspunkt.
Ja, jetzt wollte ich gerade auf die Ökonomie, also ökologisch sind wir in Ordnung. Das heißt, was kostet hier ein Quadratmeter? Natürlich bitte vielleicht auch unterscheiden zwischen reinen Baukosten, denn die Grundstückskosten, die sind, ich weiß nicht, in Bozen kenne ich mich nicht aus, wer weiß das in Bozen? 2.000, 3.000 Euro ein Quadrat, nur Grundstück.
Also bei uns, nach unserer Erfahrung, in Deutschland mit unseren Baupreisen liegen die Passivhäuser zwischen 1.600 Quadratmeter bis 2.200, aber es kann auch 3.000 Euro pro Quadratmeter sein. Der Einfluss, ich sage es jetzt mal vom Luxus, von Bodenbelegen, von Sanitäreinrichtungen, hat einen viel größeren Einfluss auf die Kosten von einem Gebäude als die Passivhaustechnik. Also, aber generell, wie schon gesagt, also der Bereich 5-15% Mehrkosten für ein Passivhaus. Je größer das Passivhaus wird, je geringer werden die Mehrkosten. Und gerade im Mehrfamiliengebäude gehen wir eher Richtung 2-3% an Mehrkosten.
Das heißt, wenn wir jetzt diese Minderkosten haben pro Jahr, in wie vielen Jahren zahlt sich das aus?
Momentan die Berechnungen liegen ungefähr bei 5-8 Jahren, bis sich ein Passivhaus bezahlt hat. Aber ich möchte es anders formulieren. Wenn wir haben also in einer Studie über die Wirtschaftlichkeit von Häusern, die wir auch gerade für einen Energieversorger mit ausführen, einfach untersucht, was kostet mich das Haus wirklich über einen Zeitraum von 30 Jahren. Und wir haben ein Haus genommen als Grundlage, 250.000 Euro, ein normales Haus. Wir haben ein Vergleichshaus, also selbe Haus als Passivhaus mit 285.000 Euro, ungefähr 15% Mehrkosten. Dieses Gebäude kostet mit Zins, Tilgung, alles was dazugehört und natürlich auch die Energiekosten, kostet nach 30 Jahren das Passivhaus bei 7% Energiepreissteigerung 80.000 Euro weniger als das normale Haus. Und wenn wir dann nur die Kosten nehmen nach 30 Jahren, nur für 10 Jahre mehr an Energie, dann habe ich Kosten beim Passivhaus für 10 Jahre bei 7% Steigerung von 15.000 Euro, habe für dasselbe Haus 98.000 Euro an Heizkosten. Wir sind uns alle nicht bewusst, dass wer heute ein normales Haus baut, der zahlt einmal das Gebäude,
der zahlt das zweite Mal die Zinsen an die Bank und er zahlt das dritte Mal dieselbe Summe an Heizkosten. Und wer heute baut, wer kann sich vorstellen, dass er dasselbe Geld, das er jetzt ins Haus investiert hat, nochmal während dem Abzahlen investieren muss, um das Haus zu beheizen? Also da, es ist einfach wirtschaftlich und wir können auch 3% Energiepreissteigerung nehmen. Auch dann ist es noch wirtschaftlich. Dann sind wir nach 8, 9 Jahren oder 10 Jahren im Plus. Aber auf jeden Fall sind wir zurzeit heute immer auf der wirtschaftlichen Seite über einen Zeitraum von 30 Jahren und darüber.
Ja, also das ist eine die sogenannte Barkostenwertmethode, das heißt Investitionswert und abkapitalisierte Betriebskosten. Das gibt zusammen dann diese Projektkostenbarwert. Das ist bei uns in Südtirol nicht weit verbreitet, denn die Leute haben jetzt kein Geld. Herr Egartner, wenn nur so wenig Mehrkosten da sind und das in 5, 6 Jahren sich rentiert, warum haben wir nicht das früher schon gelernt von Bayern?
Ja, weil halt vielleicht früher zu viel Geld in Südtirol zirkuliert ist und heute wird es halt ein bisschen anders. Aber ich glaube, allgemein ist auch irgendwo jeder aufgefordert, sich da ein bisschen anzupassen, weil Umwelt geht uns ja alle was an. Und ich glaube, speziell im Wohnbereich sollte man, wenn möglich, auch ein bisschen umweltbewusst denken. Ich glaube, die Landesregierung hat da auch gute Ansätze gestellt. Was mich persönlich immer ein bisschen bei der ganzen Sache stört, ist eigentlich, der Staat ist ja auch sehr, sehr zugänglich in den Bereichen, aber die staatseigenen Gebäude in Südtirol, wenn man noch bedenkt, es gibt eine einzige Kaserne in Südtirol in Dobloch, die was an einem Fernheizwerk hängt, alle anderen Gebäude, wir haben selber ein Fernheizwerk in Gossensatz gebaut, das ist unmöglich, doch die staatseigenen Gebäude anzuhängen, weil die sagen, wir bekommen das Heizöl so billig, dass für uns nicht interessant ist, uns beim Fernheizwerk anzuhängen. Ich glaube, generell müsste da eigentlich schon der Staat ein bisschen mehr sich ins Zeug legen, speziell jetzt, wenn wir ja einen grünen Umweltminister haben, glaube ich, wäre die Zeit schon reif, das ist ein bisschen mehr eine Vorreiterrolle der Stadt in Südtirol, aber mal bei den eigenen Gebäuden. Und ich glaube, das Land auch selbst möchte das noch mehr fusionieren und praktisch ein bisschen vorantreiben. Aber generell kann man schon sagen, dass ein Umdenken stattfindet. Und ich glaube, es ist sicherlich der richtige Weg, mit den Ressourcen ein bisschen sparsam rumzugehen und da ein bisschen effizienter morgen zu denken. Weil allgemein ein Eigenheim heute für einen Normalverdiener relativ schwierig ist, das zu finanzieren und zu bauen.
Ja, danke. Eine Frage an Herrn Schmidt. Inwiefern können jetzt diese Produkte, wir nennen jetzt ökologisch, ökonomisch, welche Rolle spielt jetzt für die erneuerbaren Energien auch das Produkt Styropor, Styrodur, Lehm oder Bodenbeton und andere erneuerbare Wärmeträger? Welche Rolle spielt das bei Ihren Forschungen?
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, also es gibt ja Dämmmittel aus Erdöl wie Styropor, Styrodur, okay. Kunststoffe und nachwachsende Dämmmittel. Ist das auch ein Thema, das Sie untersuchen?
Nee, wir jetzt speziell nicht, aber ich meine, das ist vernachlässigbar, ne? Der Energieeinsatz auch für Styropor und Styrodur und auch der Materialeinsatz. Also der hat sich energetisch ziemlich schnell amortisiert, also auch wenn man mit diesen Materialien dann isoliert. Aber prinzipiell sympathisiere ich, na klar, auch trotzdem mit nachwachsenden Rohstoffen und auch nachwachsenden Materialien, also wegen den verschiedensten Vorteilen. Also
die Nachhaltigkeit dieser Baustoffe, wollen Sie dazu was sagen?
Wir haben das auch mal durchgerechnet. Natürlich macht sich ein Dämmstoff energetisch sehr schnell bezahlt. Das heißt, wenn ich Styropor einsetze, dann brauche ich ungefähr 7, 8 Monate, bis das Produkt die Energie eingespart hat, die man für die Produktion benötigt hat. Wenn ich das aber untersuche an CO2-Emissionen, wie viel CO2-Emission ist bei der Produktion entstanden und wie viel CO2 kann ich durch die Energieersparnis einsparen, dann bin ich nämlich sehr schnell bei 4, 5 Jahre. Also dann lohnt es sich schon, auf Produkte zurückzugehen, die auch bei der Produktion wenig CO2 produzieren, wie zum Beispiel Zellulose. Also da ist dann schon ein sehr großer Unterschied auch.
Ja, danke.
Weil für die Schäumung CO2 verwendet wird, ne? Oder wie?
Nein, für das eingesetzte Erdöl bei der Produktion.
Ja.
Also wir haben ja auch das zu betrachten, dass wir, wenn wir was bauen, nach 30 oder 40 Jahren, wenn das Gebäude abgebrochen wird, dann entsteht ja auch ein Müll. Und da beginnt die Rechnung wieder von Neuem.
Ja, aber wir sparen auf jeden Fall, oder die Energieersparnis, die wir durch Dämmen erzielen, ist es wert, auch eine Kröte zu schlucken. Das sieht sogar Greenpeace so, also Styropor ist von Greenpeace akzeptiert. Natürlich gibt es Besseres. Aber das Beste, was wir überhaupt machen können, ist keine Energie verbrauchen. Wenn ich das jetzt als Beispiel nur mich umsehe, hier auf den Dächern. Also wenn ich sehe, was hier für Solaranlage installiert ist an diesem Gebäude, für diese Mehrkosten für die Solaranlage hätten wir das alles zum Passivhaus gemacht. Also da muss man die Relation sehen, wo ich dann sage, ja, lieber viel dämmen, auch wenn ich in 30 Jahren Entsorgungsproblem habe, Styropor kann man recyceln. Aber es ist wirklich, die nicht verbrauchte Energie ist die beste Energie.
Ja, wunderbar. Also das heißt, mach mir einen Vorschlag, wir verkaufen die Solaranlage, machen Passivhaus draus.
Genau.
Das heißt, wir hätten einen Mehrwert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Herr Architekt Augusten.
Beim Abbruch solcher Gebäude dürften irgendwie Probleme entstehen bei der Entsorgung dann des Abbruchmaterials. Nehmen wir an, ich habe jetzt Styropor oder ich habe einen nachwachsenden Rohstoff, den man ohne weiteres im Bauschutt recyceln kann.
Also es ist so, dass in den letzten Jahren, vor 20, 25 Jahren wurde Styropor ja schon verwendet. Da hat man allerdings Dämmstärken von 4, 6 Zentimeter verwendet. Dann habe ich auf der einen Seite den Kleber und auf der anderen Seite Putz. Wenn ich das Ganze voneinander trenne, dann bleibt nichts mehr über. Wenn ich heute 20 bis 30 Zentimeter dämme, dann lohnt sich das auch hier wieder, den Putz und den Kleber vom Styropor zu trennen. Da gibt es momentan Versuche, das sieht ganz gut aus. Und dann brauche ich das Styropor nur zu granulieren und neu verkleben und habe wieder eine Platte. Also mit den wachsenden Dämmstärken kann man es auch recyceln oder wiederverwenden. Aber natürlich, nachwachsende Dämmstoffe sind besser. Wenn mich allerdings ein Auftraggeber fragt, was soll ich machen, nehme ich den teuren Dämmstoff und dämme weniger oder nehme ich den billigen Dämmstoff und dämme mehr, dann sage ich, bitte mehr dämmen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als hier dann aus Geldmangel weniger zu dämmen.
Ja, wir haben gesehen, dass es eigentlich die Diskussion der Dämmmaterialien nicht so interessant wäre. Aber wie sieht es aus? Allergien, Atmungsfähigkeit der Wand, massiv, ständerbauweise. Hier gibt es eine große Diskussion, massiv, ist nicht massiv, mit viel Glas, hochdämmendes Glas. Wie sieht das auch mit der Nachhaltigkeit der Baustoffe? Vielleicht aus der Sicht auch eines großen Recyclers, Herr Rehgärtner.
Recycling ist in Südtirol immer noch ein bisschen ein Fremdwort. Ich glaube, es wird zwar recycelt, aber ob es noch wiederverwendet wird, das stelle ich in Frage. Jedenfalls müsste man sich da auch ein bisschen neue Ideen machen. Und ich bin nicht sicherlich überzeugt, dass Recycling der Zukunft ist. Die Zukunft ist allgemein im Bauen. Ich bin speziell Tiefbauer und Straßenbauer, aber man könnte auch dort viel recyceln, aber es ist noch nicht so weit in Südtirol. Es ist zu teuer, spricht man, aber ich bin der Meinung, man müsste schon auch mit den Rohstoffen ein bisschen sparsam rumgehen, weil sicherlich in Zukunft der Rohstoff auch Mangelware werden kann. Deswegen generell müsste man eigentlich das ein bisschen mehr vertiefen und ich glaube, das ist sicherlich in Südtirol noch nicht sehr, sehr groß an der Wand, Recycling, Wiederverwendung, weil es sicherlich noch eine schwierige Umsetzung.
Ja, danke. Vielleicht noch eine Frage auch, wie massiv passiv oder leicht passiv, das ist ein Glaubenskrieg. Was ist hier die richtige Methode? Natürlich, wenn man bei uns der Zimmerleute fragt, natürlich sowieso holzständerbauweise, wie die Amerikaner das machen, nicht? In eine Gipswand, OSB-Platte, Isolierung, ständerbauweise, Verschalung, vielleicht 30, 40 Zentimeter dick und natürlich das Baukollegium sagt natürlich massiv bauen und dämmen. Wo soll der richtige Einsatz sein? Was sagt man zu einem Kunden, der ein Haus bauen will?
Der Kunde muss das richtige Gefühl für den Baustoff haben. Und das würde ich nicht davon abhängig machen, ob man jetzt ein Passivhaus in Holz oder in Massivbauweise errichtet. Es gibt viele Leute, die haben einfach nur ein gutes Gefühl in einem gemauerten Haus. Dann sollte das Passivhaus auch so sein. Andere Leute haben viel lieber ein Holzhaus. Ich habe im massiven Haus natürlich die Möglichkeit, dass das Gebäude mehr Energie speichern kann. Das heißt, ich habe eine geringere Amplitude im Temperaturunterschied im Raum. Aber auch Holz mit der richtigen Dämmstoffe speichert Energie. Das Gefühl muss da sein. Generell bei uns muss ich sagen, dass die Massivhäuser als Passivhäuser etwas günstiger sind als die Holzhäuser. Allerdings bin ich mit dem Holzhaus schneller fertig. Und der Nachteil ist auch, ich muss auch in einem Passivhaus in den ersten Jahren im Massivgebäude die Feuchtigkeit rausheizen. Das heißt, ich habe einfach in den ersten paar Jahren einen höheren Energiebedarf, bis das Haus richtig trocken ist. Das Problem habe ich beim Holzhaus nicht.
Aus der Sicht des Baukollegiums natürlich.
Ich glaube, generell, wenn man Bauer ist, dann muss man mit alles bauen können. Und ich bin auch überzeugt, sicherlich soll es effizient sein und auch preisgerecht und preisehrlich, weil ich glaube, man soll nicht den Leuten was anbieten, was nicht realistisch ist. Und deswegen bin ich der Meinung, die Technik und die Forschung hat da sicherlich noch große Aufgaben zu überwältigen. Und damit man endlich weiß, was best ist, ist einer irgendwie vielleicht auch ein bisschen. Einer sympathisiert mehr zum Rohstoff Holz, einer mehr zu synthetischen Rohstoffen, einer mehr zu Glas. Deswegen ist eigentlich generell ein bisschen ein Liberalismus auch auf dem Markt sehr interessant.
Vielleicht noch eine pragmatische Anmerkung. Beim Holzbau ist der Vorteil, dass man Platz spart. Also aus der Baupraxis, eine gedämmte Holzständerwand braucht viel weniger Platz, also ist ein Kubaturgewinn. Also kann man mehr bauen. Also kann es, je nachdem, in welchem Maßstab man baut, von Vorteil sein, ein Holzhaus zu bauen. Also ein Holzmassivhaus für ein, zwei, drei Familienhäuser ist sicher platzsparender als ein Massivbau. Dann hängt es dann wieder vom Maßstab ab, in dem man dann anfängt zu bauen. Der Glaubenskrieg ist oft, klingt die Wand hohl oder nicht? Und das ist der Bauherr, der dann entscheidet, ob sie ihm zu hohl klingt oder ob sie besser nach Holz riecht im Verhältnis zum Massivbau. Aber der Kubaturaspekt ist gerade in Südtirol, wo der Grundstückspreis extrem hoch ist, auch ein Argument, um eventuell in Holz zu bauen.
Da haben Sie auf jeden Fall recht. Ich habe schlankere Wände im Holzbau. Und ich baue auch sehr gern mit Holz. Aber bei uns ist leider der Anteil an Bauherren, die mit Holz bauen, relativ gering. Leider.
Also bei uns, da könnte man sagen, ist der Holzbau wieder stark im Kommen. Vor allem das schnelle Bauen grundsätzlich. Ein weiterer Aspekt würde ich sagen, also die italienische Regierung hat ja eine Vorschrift gemacht, dass nicht bestimmte Flächenzahlen in Glas nicht überschritten werden dürfen. Wie sinnvoll ist hier eine Beschränkung der Glasflächen? In welchem Zusammenhang soll Wand und Glas eine Rolle spielen? Überhaupt bei uns, zum Beispiel hier in Bozen, da haben wir doch ganz, ganz starke Sonneneinstrahlung, besonders im Sommer, aufheizen. Welche Erfahrung haben Sie dazu?
Ich muss auf jeden Fall, aber auch beim normalen Haus, meine Glasflächen verschatten, dass es funktioniert, wenn ich große Glasflächen habe. Wir sollten aber auf gar keinen Fall anfangen, in irgendeiner Art und Weise das Bauen einzuschränken. Und die Einschränkung von Glasflächen ist ein Eingriff in die Entscheidung vom Bauherrn. Und die hat hier nichts zu suchen. Wenn jemand große Glasflächen will, soll er sie bauen. Er muss sie dementsprechend verschatten, hat aber im Winter auch Energiegewinne. Also wir schädigen da eher zum Beispiel ein Passivhaus, wenn wir sagen, ihr dürft aber keine große Glasflächen mehr machen. Jeder sollte so bauen, wie er will. Der soll sich seinen Traum verwirklichen mit seinem Haus. Und da von Staatsseite Einschränkungen zu machen, finde ich absolut falsch.
Eine Frage, könnten wir das Eurak-Haus da drüben, dieses Glasgebäude, passiv umrüsten?
Jedes Haus lässt sich zum Passivhaus umrüsten. Hier wird es vielleicht etwas teuer, aber generell ist es mit jedem Gebäude möglich.
Super. Ich bin ganz überrascht, dass man sowas machen kann.
Es handelt sich ja dabei irgendwie schon mit viel Glasflächen oder da drüben ausschließlich Glasflächen und das widerspricht ja eigentlich dem Passivhausgedanken, wo halt dann entsprechend viel Dämmung ist. Und dann wäre es ja kein Glasgebäude mehr. Ja, also insofern lässt sich dieses Glasgebäude nicht zu einem Passivhaus umbauen.
Also es gibt jetzt Gläser mit einem U-Wert von 0,3, dann kriegen wir das schon hin. Also, aber bezahlbar, das ist wieder die andere Frage. Okay, ne. Aber wir sollten nicht jedes Gebäude zum Passivhaus sanieren oder nicht jedes Gebäude muss ein Passivhaus sein. Wenn wir bloß 75% unserer Gebäude sanieren und wenn bloß 50% von den Neubauten Passivhäuser werden, dann können wir alle jubeln, dann haben wir viel erreicht. Also wir müssen nicht wirklich jedes Gebäude in diese Richtung bringen.
Also wir versuchen ja hier praktisch Ideen rauszubringen. Da müssen wir nachfragen, in welcher Klimahausklasse sind wir hier bei der EURAG? Was schätzen Sie? Klasse C, D?
D.
C wäre 7 Liter pro Quadratmeter. Also B. Also wenn das ein B wäre, dann hätten wir sicher unter irgendeine Plakette. Das hätte man sicher in der Mitte oder in der Tageszeitung gelesen. Also mich überrascht das schon, dass man auch solche Glasgebäude, und das stimmt mich positiv, dass man sowas energetisch zum Passivhaus sanieren kann. Das überrascht mich.
Es würde nicht mehr so aussehen wie jetzt, aber es geht. Es ist wirklich, Passivhaus ist nichts Besonderes. Es ist nur, ich packe das Gebäude in einen warmen Mantel. Mehr mache ich nicht. Und dann brauche ich noch ein bisschen Lüftung dazu. Aber es ist keine besonders schwere Technik. Es ist nichts Einzigartiges, nichts, was man nicht erlernen kann. Also Passivhaus bauen ist mit einem gewissen Detailkenntnis wirklich leicht machbar. Und zwar für jedes Gebäude. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf unserer Internetseite ist, aber wir haben auch schon Passivhäuser gebaut mit einem Jodelbalkon vorne dran und viel Dachüberstand. Also es geht mit jedem Gebäude.
Wunderbar. Also dann sind auch Glaspaläste so sanierungsfähig. Das heißt, dass wir wirklich die Ziele, ich weiß nicht, ob Sie schon informiert sind, die Landesregierung hat ein Ziel, dass bis zum Jahr 2020 alle Gebäude mit erneuerbaren Energien beheizt werden sollen. Das heißt, abkoppeln nach dem schwedischen Modell, komplett weg von den fossilen Energieträgern. Das heißt, wir brauchen hier einmal diese energetische Sanierung auf der einen Seite, und weil wir doch nicht so viel Wald haben, wir haben vielleicht 800.000, 1 Million Kubikmeter Holz, wir haben viel Sonne, dass das abzudecken, das wäre dann vielleicht doch eine Chance nach Ihren Äußerungen.
Ja, auf jeden Fall.
Hat sich das Baukollegium Gedanken gemacht, welche Marktchancen sich daraus ergeben würden, von diesem Ziel weg von fossilen Energieträgern?
Ich glaube, generell, wenn der Markt es morgen so wünscht und so will, dann wird man sich sicherlich anpassen. Denen. Und ich glaube, irgendwo ist sicherlich in Südtirol da noch Mangelware am Markt, aber Südtirol allein ist für einen großen Baumarkt, wenn man sich da rüstet, zu klein. Deswegen, wie ich einleitend schon gesagt habe, wenn muss das über den Grenzen und über den eigenen Schatten hinaus, und ich bin mir sicherlich überzeugt, zusammen mit unseren Technikern und zusammen mit unserer Forschung. Und ich glaube, speziell mehr Forschung würde es noch brauchen in Südtirol, was wirklich richtig ist. Da bin ich mir überzeugt, dass es sicherlich in Zukunft eine Marktlücke ist und wo sich auch das Baukollegium und das ganze Baugewerbe sicherlich dann sehr stark auf den Markt setzen würde.
Ja, danke. Das heißt, man könnte durch die Einsparung das selbst durchfinanzieren. Das heißt, die Einsparung in Bautätigkeit, wäre das so, sind solche Ziele, solche Überlegungen, die Steuererleichterungen, die Beiträge des Landes?
Sollte das Ziel sein, ja. Hoffentlich können wir so weit, dass wir endlich so weit denken können in Zukunft.
Herr Schmidt, beim Ihrem Institut werden auch solche Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht, um das vielleicht die Wirtschaft zu unterstützen und auch die Technik zu unterstützen, dass man hier noch mehr auf dem Sanierungsweg weiterkommen kann?
Also bisher noch nicht, aber da das ja mitunter der interessanteste Aspekt ist bei Passivhäusern oder Energie im Allgemeinen, wird es ziemlich bald dann kommen, auch klar. Also im Moment konzentrieren wir uns auf den technischen Teil, aber na klar, der wirtschaftliche ist das A und O. Und ja, entsprechend werden wir uns auch künftig damit beschäftigen. Aber der Kollege meinte ja schon, dass das für Neubauten sich das rechnet und im Großen und Ganzen lässt sich das, denke ich, auch auf Sanierungen übertragen. Insofern wird es dann wohl auch, also mit der Rentabilität, dann denke ich, sollte da der Zündfunken kommen, wenn Sie sagen, dass die Regierung dann bis 2020 von den fossilen Energieträgern wegkommen will. Dann könnte das auch durchaus machbar sein, meiner Ansicht nach.
Vielleicht dann eine letzte Frage, dann möchte ich doch ein bisschen das Publikum animieren zu fragen. Keine Angst vor dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten, keine dumme Fragen. Und auch einen Beitrag. Kann man schon abschätzen, wie viel Mehrwert eine Wohnung vom C auf A, wie viel mehr Erlös auf Markt zu erzielen ist, wenn ich eine Wohnung saniere und die dann verkaufe? Gibt es hier Zahlen?
Meines Wissens nicht, aber vielleicht die Immobilienmakler, die wissen vielleicht mehr als die Bauern. Ich weiß es nicht.
Das heißt, also eine aufgemotzte, ein Herrschaftshaus wie da drüben zum Beispiel, vielleicht 3000 Quadratmeter Wohnung, wenn das jetzt C vielleicht wäre, oder? Könnte man so sagen, da drüben. Schnell einen Energiecheck.
Ja, nein. C entspricht 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr.
Ja. Also 70 auf das Haus nicht, nee.
Also eine Ferndiagnose kostenlos von einem renommierten Architekten.
Also es gibt ein größeres Wohnungsbauunternehmen in Deutschland, die haben circa, ich glaube, 15.000 Wohnungen, die sie verwalten. Die hatten mit massiven Leerständen zu kämpfen, die haben angefangen zu sanieren und zwar nur noch Richtung Passivhaus. Und die haben damit einen enormen Erfolg. Die bringen Leute wieder zurück in die Städte. Man braucht ein Auto nicht mehr. Die Energiekosten sind abschätzbar. Die haben also einen durchschlagenden Erfolg und haben ihren Leerstand erheblich reduziert durch die Sanierung Richtung Passivhaus. Und es ging sogar so weit, dass in manchen Bereichen jetzt Wartelisten für die Wohnungen existieren durch die energetische Sanierung. Und das, ich denke, wir sehen das auch, dass immer ein größeres Interesse da ist, gerade im Mietwohnungsbereich, dass hier immer mehr saniert wird.
Also das ist auch ein Modell, das vielleicht bei uns das Volksbauinstitut vielleicht zu Gemüte nehmen sollte, aber die haben schon entsprechende Maßnahmen gesetzt, aber der Wohnungsbestandteil in Südtirol wird sicher im Schnitt mehr als 20, 25 Jahre alt sein. Deshalb glaube ich, können wir nur eine Chance haben, wenn wir sanieren. Denn ohne Sanierung werden wir keine Minderung herbeischaffen. Eine andere Frage. Ihre Kunden, die sich so eine Planung bei Ihnen bestellen, geht das jetzt durch oder möchten die Besitzer ein Passivhaus haben und fahren dann mit einem riesen Porsche vor oder mit einem riesen Auto vor? Dass die vielleicht mit dem Auto viel, viel mehr CO2 produzieren als wie mit dem Gebäude, oder?
Das kommt natürlich vor. Aber die meisten Kunden sind eher wirklich energiesparend oder ökologisch orientiert. Sie kommen nicht mit dem Porsche Cayenne, es ist schon mal ein größeres Auto dabei, keine Frage. Aber generell legen alle Wert auf Energiesparen. Und was auffallend ist, dass ein Großteil unserer Kunden Naturwissenschaftler sind. Also Leute, die wirklich rechnen, die sich hinsetzen und fragen, was für ein System ist für mein Haus sinnvoll. Das macht also einen großen Anteil aus. Und auch sehr viel ältere Leute, die jetzt sagen, okay, wir gehen langsam auf die Rente zu oder auch die Kinder ziehen bald aus, die sich fürs Alter noch ein Passivhaus bauen, um einfach weniger Folgenkosten zu haben. Ökosünden gibt es überall, mich eingeschlossen. Ich bin mit dem Auto gekommen, ich bekenne mich schuldig. Aber wir dürfen auch an manchen Stellen etwas mehr Energie verbrauchen. Wichtig ist, dass wir wirklich in der Allgemeinheit so viel wie möglich einsparen können. Und im Hausbereich ist es einfach enormes Einsparpotenzial. Wir haben in Deutschland, der größte Anteil an Energieverbrauch ist der private Haushalt. Erst dann kommt Industrie, erst dann kommt Verkehr. Das meiste wird bei uns durch die Kamine rausgeheizt. Und allein durch die Energiepreissteigerung in den letzten 5 Jahren wurden in Deutschland 35 Milliarden mehr durch die Kamine rausgeheizt. 35 Milliarden, die im Konsum fehlen. die durch den Kamin gehen. Und da ist die Frage, ob wir jetzt wirklich sanieren sollten oder nicht, ist eigentlich sofort beantwortet.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte jetzt wirklich das Publikum auch einladen, Fragen zu stellen.
Ja, was können uns die Fachleute was erzählen bezüglich der Instandhaltungskosten? Ich nehme an, also Ziegel, Zement, Steine sind Materialien, die mehr oder weniger ewig dauern. Und diese Isolierungsstoffe oder Dämmmaterialien, vielleicht muss man nach 20, 30 Jahren erneuern? Fragezeichen. Oder die Luftfilter putzen und das ist ein teures Abenteuer?
Also die Instandhaltungskosten sind ähnlich von einem normalen Haus. Mir fällt zum Beispiel die Kaminkehrerkosten, fallen mir in einem Passivhaus weg. Für das muss ich die Filter tauschen. Also, oder ich baue ein Passivhaus mit einem Holzofen. Gibt es natürlich auch, dann fallen diese Kosten nicht weg. Aber im Großen und Ganzen sind die Instandhaltungskosten gleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Flachs als Dämmstoff nehme, man hat in der Römerstadt Trier in alten Häusern Fugen gefunden, die mit Flachs ausgestopft waren. Das heißt, die sind jetzt 2000 Jahre und älter, diese Flachsfugen, funktionieren immer noch. Also es ist auf jeden Fall dauerhaft. Und ein Passivhausfenster zum Beispiel ist einfach stabiler gebaut, weil es ein größeres Gewicht aufnehmen muss und ist deswegen auch nicht wartungsanfälliger. Also das ist, es ist vergleichbar mit dem normalen Haus.
Zudem hat ja ein Passivhaus bekanntermaßen auch wärmere Innenwände, entsprechend auch weniger Schimmelbefall und auch daher auch in aller Regel geringere Betriebskosten. Also oder zum Beispiel deswegen geringere Betriebskosten. Und Filter kann man auch waschen selber und muss nicht unbedingt neue kaufen. Also.
Aber ich möchte ein bisschen nachstochern. Die Frage der Dauerhaftigkeit von gewissen Kunststoffen.
Also wenn wir jetzt Styropor nehmen, das schon wirklich vor 25 Jahren verwendet wurde in Häusern, das wird heute weggemacht, nicht weil es schlecht ist, sondern weil man mehr Dämmung drauf macht. Also die Dauerhaftigkeit ist hier gegeben. Und bei Holzhäusern, wenn wir uns anschauen, wie viele alte Holzhäuser es gibt, die immer noch funktionieren, Zellulose-Dämmung. Zellulose ist nichts Neues. Seit 1920 wird in Kanada und den USA Zellulose verwendet. Es gibt keine Probleme mit der Alterung. Also hier würde ich mir diesbezüglich wirklich keine Sorgen machen.
So, Fragen?
Mich würde interessieren, gibt es Beschränkungen von der äußeren Gestaltung? Das heißt, wenn man vom Passivhaus spricht, dann sieht man ja ursprünglicherweise meistens einen Kasten, der das Passivhaus darstellt. Und die zweite Frage, daran angeknüpft, gibt es da urbanistische Beschränkungen, vielleicht mehr an die politische Seite?
Also von der Form her gibt es keine Einschränkungen. Wenn ich allerdings zum Beispiel Gauben einbaue oder Vorrücksprünge in einem Haus habe, muss ich einfach einen höheren Aufwand für die Dämmung treiben. Das heißt, ich muss besser dämmen, ich muss mehr auf Wärmebrücken aufpassen. Aber es funktioniert selbstverständlich als Passivhaus. Die Kiste ist das Einfachste, das ist ganz klar. Aber man sollte auch sehen, dass die ersten Leute, die Passivhäuser gebaut haben, auch einen bestimmten Geschmack hatten. Das waren Leute, die sich sehr früh etwas getraut haben. Und die haben sich auch getraut, anders zu bauen. Aber das wird jetzt mit einem breiten Markt, wird auch das Passivhaus in jeder Form gebaut werden. Das Haus ist ein Ausdruck vom Geschmack vom Bauherrn, natürlich auch ein bisschen Einfluss vom Architekt, aber nicht das Passivhaus ist entscheidend, wie ein Haus auszusehen hat. Bebauungspläne, was zulässig ist, ist natürlich wieder, ja, ich denke, überall dasselbe Problem. Man hat mit Bebauungsplänen zu tun, die teilweise 25 Jahre alt sind. Das ist natürlich schwer, dann dort wirklich vernünftige Passivhaus unterzubringen. Ich sehe hier in der Region ein großes Problem mit dem Abstand von der Häuser, mit der Verschattung gegenseitig. Das macht es natürlich auch schwerer, ein Passivhaus zu bauen. Aber ich hoffe, dass jetzt von der Politik, von der Seite jetzt auch mal wirklich Unterstützung kommt, dass mehr Passivhäuser gebaut werden. Ist das so beantwortet, oder?
Ja, man muss hier ein bisschen schon, da gibt es Eigensiedlung, Eigenheiten. Dann ist der Herr Bürgermeister.
Ich bin ein Gemeindeverwalter und kein Landesverwalter. Ich generell sage, ich glaube, es
generell, ich bin sowieso für ein liberales Bauen. Jeder soll so bauen, wie er will, weil es muss sich ja jeder selber zahlen. Deswegen bin ich schon der Meinung, es braucht allgemein vielleicht ein bisschen Umdenken, aber ich glaube, man muss den Schritt wagen und die Leute so bauen lassen, erstens einmal, wie sie wollen, und zweitens, Passivhäuser ist sicherlich die Zukunft. Deswegen, wenn es nach mir geht, voll Liberalismus beim Bauen.
Aber in einem verschatteten Tal kann man keine Passivsiedlung hinknallen, nicht?
Also, mit dem richtigen Spiegel auf dem Gipfel.
Ja. Also da Südtirol nur 6-7% der Fläche hat in einer bebaubaren Größe und da muss noch der Fluss, die Eisenbahn, die Autobahn noch Platz haben und dann die Arbeitsplätze dort sein. Das heißt, es ist schon sehr, sehr schwierig und die Verschattung von solchen und natürlich auch die Beschaffung oder das Zurverfügungstellen von Grund ist ein großes Thema. Und natürlich diese 5 Meter Abstand mal 20 Meter Höhe, da kann man, tut man sich schon sehr schwer. Weitere Fragen bitte? Darf ich die Dame zuerst nehmen?
Dankeschön. Wir haben gerade gehört, dass das mit der Politik nicht so einfach ist, dass sie das begreift mit den Passivhäusern. Meine Frage ist, wie schaut es denn aus überhaupt mit den Bauunternehmen? Also wir haben hier einen anscheinend vorbildlichen Bauunternehmer gerade vor uns, aber ist das die Passivhausbauweise, ist das auch bei den normalen, durchschnittlichen Bauunternehmern in Südtirol angekommen? Sind die sensibel dafür? Wenn ich die anspreche, erste Frage. Und die zweite Frage, vielleicht ein bisschen mehr auf die Forschungsseite auch gerichtet. Wie schaut es aus, Differenz zwischen Forschung und Praxis? Also ist man da schon sehr viel weiter im Forschungsgebiet, wie das, was man dann im Endeffekt angeboten bekommt? Oder ist das, was man baut, eigentlich auch Forschungsstandard und eigentlich up-to-date? Dankeschön.
Ich glaube generell, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich 100% mit der Materie schon befasst hat, aber es gibt in Südtirol wirklich gute Baufirmen, die was Passivhaushäuser bauen und auch auf dem Markt anbieten zum Verkauf. Und ich persönlich bin schon Hochbau, aber ist nicht unbedingt meine Spezialisierung. Deswegen sage ich, ich würde sicherlich bereit sein, wenn der Markt es morgen verlangt, mich das zu spezialisieren. Und ich glaube, alle meine Unternehmerinnen und Unternehmerkollegen sind auch so weit. Ich glaube, es ist auch einfach generell ein Umdenken, aber das ist in Südtirol generell zu sehen. Und ich glaube, Bauen ist halt sicherlich etwas, was wir alle brauchen und generell muss man sich halt anpassen. Und ich bin überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. Es braucht halt auch Liberalismus beim Bauen. Ich bin immer einer, der sagt, wenn sich einer was selber zahlen muss, dann soll er auch selber entscheiden, wie er will.
Ja, danke. Darf ich dann
zweite Frage. Ich knüpfe mich an die zweite Frage der Frau Ahn. Und zwar, ich wollte auch wissen, gibt es Erfahrungswerte? Sind die immer theoretische Kennzahlen, die beim Passivhaus in Vordergrund gestellt werden? Gibt es dann, wie gesagt, dann Messwerte, die dann nachweisen, dass es effektiv so ist? Und wenn es Differenzen gibt, auf was sind die dann zurückzuführen?
Also ja, ich vermesse oder bin in der Monitoring-Kampagne von einem Haus tätig und in der Tat, da ist der Verbrauch ein bisschen höher wie berechnet, also 23 Kilowattstunden pro Quadratmeter anstatt 15 berechneten, aber es handelt sich zum einen um die erste Heizperiode und wie Herr May vorhin schon meinte, wird beim Massivbau in der ersten Heizperiode noch Energie benötigt, um die Materialien zu trocknen. Wird, also man schätzt in zwischen 3 und 8 Kilowattstunden pro Quadratmeter, also dann sind wir schon bei zwischen 20 und 15. Und in unserem Fall ist es wohl offensichtlich auch so, dass mehr manuell gelüftet wird, oder ja, es wird manuell gelüftet, was bei der Berechnung nicht mit eingegangen ist. Also um das zu beziffern, vermag ich leider nicht. Aber ja, das führt dann auch unter anderem zu einem höheren Verbrauch. Aber im Großen und Ganzen, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, also auch von anderen monitorierten Passivhäusern, lag man in aller Regel also nicht deutlich über den 15 berechneten, also 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ja.
Also es gibt das CFOIS-Projekt, wo EU-weit Passivhäuser untersucht wurden, beobachtet wurden, Energieverbräuche festgestellt wurden und im Durchschnitt liegt man bei den 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Es gibt allerdings sehr große Schwankungen im Nutzerverhalten. Ein Gebäude, das mit 15 berechnet ist, kann durchaus bei 3 landen, kann aber bei 30 landen. Also hier ist einfach wirklich der Nutzer im Endeffekt die entscheidende Person, wie gut das Haus funktioniert. Aber im Durchschnitt funktioniert es.
Das heißt, wenn Sie so ein Haus dann bauen, da muss auch die Personen mit dem entsprechenden Blutdruck, Kreislauf, dann passt's.
Ja. Je mehr Gäste, je besser.
Das TVS-Projekt sind 240 oder 250 Gebäude seit 1997 gebaut. Und also sind doch einige, 10 Jahre Erfahrung kann man sagen, und es funktioniert schon. Also ja. Unterschiedliche Größen, unterschiedliche Maßstäbe, von Einfamilienhaus bis zum Kondominium, wie es bei uns heißt. Also die Erfahrung besteht schon. Also es ist in Südtirol der Markt vielleicht zu klein. Also Firmen haben noch vor 5 Jahren gelacht, vor 3 Jahren immer noch. Aber jetzt gibt es einige Produkte und Firmen, die in der Lage sind, Passivhäuser zu bauen. Ja. Viele sind es nicht. Es ist ein Nischenprodukt nach wie vor. Aber die Möglichkeit und der Markt besteht vor allem.
Aber zum Thema Nischenprodukt, was auch Politik betrifft, die EU-Kommission hat beschlossen, oder sie möchten durchsetzen, dass in einigen Jahren in Europa das Passivhaus Standard ist. Also für die EU-Kommission ist klar, Passivhaus ist das Haus der Zukunft. Und da kommt Deutschland nicht drum rum, da kommt Südtirol nicht drum rum. Portugiesen werden es etwas einfacher haben. Aber es ist Ziel in der EU, das Haus Passivhaus als Standard einzuführen.
Jochen Schurr, ich bin der Kollege vom Herrn May. Es gibt eine Studie bezüglich gemessenen Passivhauswerten zu einer Passivhaussiedlung in Darmstadt. Da sind 30 exakt baugleiche Gebäude vermessen worden und da sind genau diese Bandbreiten zwischen 5 Kilowattstunden bis 30 Kilowattstunden durch das verschiedene Nutzerverhalten gemessen worden. Zeigt eindeutig, also Durchschnitt waren dann die 15 Kilowattstunden, auch da dieses gemittelte Ergebnis, zeigt aber eindeutig, dass der Nutzer schon nur eine große Einflussgröße in einem Passivhaus darstellt, obwohl es exakt baugleich hergestellt worden ist.
Das ist dann in allererster Linie darauf zurückzuführen, welche Temperaturen man dann einstellt und hat im Raum diese 15 Kilowattstunden, die berechneten beziehen sich, also werden berechnet für eine Innenraumtemperatur von 20 Grad Celsius. Ne? Und wenn man dann, was weiß ich, auf 25 Grad heizt, ist der Verbrauch entsprechend höher, aber immer noch deutlich geringer, wie wenn man in einem gewöhnlichen Haus auf 25 Grad heizt.
Ich habe eine Frage und zwar zu Portugal, weil Sie gemeint haben, die Portugiesen tun sich einfacher. Jetzt die Griechen. Brauchen die dann mehr Energie, um ein Passivhaus zu kühlen oder wie läuft das dann ab? Die brauchen weniger Energie zum Heizen, schon klar, aber zum Kühlen?
Man muss auf jeden Fall hier aufpassen, dass es nicht zur Überhitzung über die Fensterflächen kommt. Inwieweit man wirklich kühlen muss, das kommt aufs Haus drauf an. Also, aber ich würde sagen, mit viel Masse kann ich hier auch schon Energie einsparen. Das heißt, wenn ich wirklich massives Gebäude mache, wenn ich eine dicke Decke habe, Spanien oder auch Griechenland üblich, dass wir Betondecken oder Betondächer, dass die gebaut werden, durch diese Masse kann ich das Haus einfach kühler halten. Aber das A und O ist wirklich die Energie draußen halten. Das ist ganz wichtig. Man sollte natürlich auf Kühlenergie verzichten.
Also das ist, danke für diese Frage, denn wir haben natürlich mit unseren Klimahausrichtwerten, da ist der Fokus nur auf die Winterperiode gerichtet. Und ich wollte eigentlich einen Gag machen und man sagt ja immer, was gegen die Wärme ist, hilft auch gegen die Kälte und umgekehrt. Aber warum sitzen wir nicht mit dem Thermoanzug da? Warum funktioniert das nicht? Denn eins ist klar, wenn ich mit 1 Liter Öl mit einem Wirkungsgrad von 90% eine Wohnung von 0 auf 20 Grad bringe, und wenn ich die Temperatur von 40 auf 20 bringe, dann geht nichts mit 1 Liter Öl äquivalent, sondern habe ich einen Wirkungsgrad vielleicht von 20-30%. Deshalb ist das Kühlen 5-mal so teuer wie dieselbe Energiemenge zum Heizen. Und deshalb gibt es die Blackouts nicht im Winter, auch sondern das sind im Sommer.
Also man heizt ja auch nicht mit Strom, ne? Deswegen.
Genau, das heißt, man muss, sind diese Länder noch mehr gefordert, Griechenland, Portugal, denn die haben einen erhöhten Energiebedarf wegen dieser Kühlenergie.
Wenn wir unser Gebäude nehmen, speziell Bürogebäude, dann haben wir dort auch eine sehr hohe Kühllast in einem normalen Bürogebäude, was auch die Gebäude teuer macht. Es sind jetzt zwei Objekte in Deutschland, die ich kenne. Das einmal ist in Ulm, es ist das Energon, und einmal in Ludwigshafen am Rhein ein Bürogebäude. Die Gebäude sind vom Quadratmeterpreis billiger als ein vergleichbares Bürogebäude, weil auf Kühlung verzichtet wurde durch Passivhaustechnologie. Kontrollierte Lüftung, vernünftige Dämmung in den Wänden und Luftansaugung über Erdreichwärmetauscher in Verbindung mit Wärmepumpen. Die Gebäude funktionieren ohne Kühlung und sind billiger geworden als Vergleichsobjekte. Also hier muss man halt wirklich vernünftig planen, und es ist ganz wichtig, hier braucht man einen erfahrenen Fachplaner, der das vorher wirklich genau durchrechnet und schaut, was muss ich machen, um hier keine Kühlung zu benötigen. Weil das ist eine Katastrophe, wenn ich ein Passivhaus baue und danach anfangen muss, wirklich aktiv zu kühlen.
Also das ist dann auch ein wichtiger Aspekt. Das heißt, dass Passivgebäude natürlich auch in der Sommerperiode ganz genau angeschaut werden müssen. Also umso südlicher wir sind, umso größer wird dieses Problem. Gibt es da noch Fragen, Beiträge?
Ja, was ich sagen wollte, wir haben jetzt über das Passivhaus einiges gehört. Gerade zum Thema Kühlung, das Problem ist ja in den letzten 20, 30 Jahren eher aufgetaucht. Was haben die Leute vor 100 Jahren in Rom, in Neapel gemacht? Das frage ich mich. Oder in Athen. Also auch beim Passivhaus darf ich die Erfahrungen aus früheren Zeiten ruhig einbringen, also Beschattung machen, vielleicht sogar einen Baum auf der Südseite setzen, der im Sommer das Haus beschattet, oder andere Maßnahmen, die alte Bauweisen ja auch noch gekannt haben, die wir aber durch das industrielle Bauen in den letzten 50 Jahren total vergessen haben. Das darf man beim Passivhaus auch reinbringen. Zum anderen sehe ich das Passivhaus nicht nur als die Technologie, die 20, 30, 40 Zentimeter Wärmedämmung aufbringt, sondern die einfach auch sorgfältiger planen muss, sonst funktioniert das nicht. Und das Gewurschtle der letzten 30 Jahre in der Planung, das hier auch bei uns im Land passiert ist, also wenn ich 5 neue Häuser habe, dann ist in 3 Häusern Schimmel drinnen. Für mich ist das eigentlich ein Skandal. Darüber werden aber keine Diskussionen gehalten. Nur der Fokus auf den Holzbau zum einen. Wenn da ein kleiner Riss drin ist in der Gipsplatte, ist das natürlich dramatisch. Wenn im Stahlbetonbau Schäden auftreten, dann ist das normal. Das ist halt so. Wenn ich heute Schulen anschaue oder in andere Gebäude, wo ich reingehe, ob Neubauten oder sanierte Bauten, da finde ich überall statische Probleme, Risse, die nicht sein müssten, wenn ich sorgfältig plane. In der ganzen Passivhausplanung passieren natürlich auch Fehler, das ist schon klar, weil wir alle noch lernen, vor allem hier in Südtirol auch, sehr viel noch von Deutschland lernen müssen. Aber da wird auf jeden kleinen Fehler geschaut und es muss sorgfältiger geplant werden, um das Ziel zu erreichen. Und das sehe ich auch als Vorteil für die Bauherren und als längerfristiger auch als Vorteil für Firmen, Ausführende und für die Planung.
Danke, aber die Praxis zeigt, dass durch unsere Landesregierung die Planungshonorare drastisch geschnitten worden sind und es wird mehr jetzt nur noch den Firmen zugeschubst, ne? Und hier wird weniger Planung gemacht, bei weniger Geld wird weniger geplant und wahrscheinlich besser gebaut.
Also wir müssen gerade bei Passivhäusern zurück zu dem, was früher ganz normal war, dass der Architekt Fachleute verbunden hat. Wir brauchen Fachplaner. Ein Passivhaus braucht wirklich Fachleute, jeder in seinem Spezialgebiet, um die Häuser gut planen zu können. Was wir allerdings als Architekten nicht machen dürfen, ist das zum selben Honorar machen. Das geht einfach nicht. Das Passivhaus ist ein erhöhter Planungsaufwand und hat einen erhöhten Bauleitungsaufwand. Und das muss man sich wirklich, das muss bewusst sein.
In diesem Zusammenhang, verwenden Sie Fachplanung von der Bauphysik oder machen Sie alles alleine?
Also ich werde mich hüten, anfangen mit Bauphysik. Es gibt einfach Spezialgebiete, und das ist für uns jetzt im Büro des Passivhaus, auch die Berechnungen dazu, aber wir berechnen keine Wärmebrücken, da nehmen wir uns einen Fachmann dazu. Wenn das ein Einfamilienhaus ist, das schon zigmal gebaut wurde, dann brauche ich, und einen guten Handwerker habe, dann brauche ich auch keinen Fachplaner für die Lüftung. Dann läuft es einfach schon. Aber sobald hier Probleme auftreten oder sobald es komplizierter wird, braucht man hier einfach auch einen Fachplaner, der ihm weiterhilft mit der Lüftung. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Lüftung, die nicht funktioniert oder zu laut ist. Also man muss unbedingt Fachleute einbeziehen. Und dazu gehören aber auch Firmen, die das können und die das gern machen. Also auch in dem Bereich ist es wichtig, wirklich mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einfach Spaß an der Arbeit haben.
Aber Sie haben zuvor gesagt, dass Ihre Kunden Naturwissenschaftler sind. Das heißt, Ihre Kunden haben schon ein bestimmtes Know-how als Kunde. Das heißt, die Unternehmen, die Forschung, die Planer müssen vielleicht mehr zu den möglichen Kunden hingehen und die bilden, damit sie auch wissen, was dann für sie das Richtige ist.
Ich denke, wir müssten jetzt viel mehr Planer und Baufirmen ausbilden, weil die Bauherren sind oft viel weiter als die Planer.
Oh. Also das ist, also wenn das wirklich so ist, dann ist es eher peinlich.
Also es
dann
kommt,
wenn Sie das sagen und dann, wenn man das vielleicht in Südtirol auch so ist.
Also es kommt vor, dass Bauherren bei uns landen, die vorher bei 5 anderen Architekten waren, die denen versucht haben, das Passivhaus auszureden. Das funktioniert doch nicht, das ist doch viel zu teuer und man hat noch keine Erfahrung. Also hier fehlt wirklich auch in Fachbereichen einfach nur Information.
Ja, gibt es. Wissen Sie auch, was für einen Standard die denen dann empfohlen haben?
Das, was sie können. Also eher normale Standard. Ja, nicht mehr Arbeit machen, also es ist schwer.
Ich habe eine Laienfrage. Also die Fragen, die jetzt gestellt worden sind, die sind für mich so weit hoch oben. Ich bin hierher gekommen, weil wir in einigen Jahren in ein Kondominium einziehen werden. Das wird südlich vom Bozen gebaut, das heißt eben auch Passivhaus. Was mich erschreckt, funktioniert ein großes Kondominium mit 60 Leuten, 7 Stücken, genauso gut wie ein kleines, oder sind wir Versuchskaninchen?
Es funktioniert sogar noch viel besser als die Kleinen. Je größer das Haus, je besser ist es als Passivhaus zu realisieren, je besser funktioniert es.
Auch wenn nicht alle Besitzer gleich gut funktionieren,
ja.
Also mitspielen.
Ja. Okay, danke. Sie sind kein Versuchskaninchen. Es gibt sogar in Wuppertal gibt's ein Studentenwohnheim mit ständig wechselnden Mietern, relativ kleinen Wohneinheiten, auch dort funktioniert es. Also es ist, da brauchen Sie keine Sorgen machen.
Also war ein Vortrag in Brixen und dann war ein Vorarlberger Unternehmen, die Firma Caldonazzi, ausgewanderter Trentiner um die Jahrhundertwende. Dieser Herr Caldonazzi hat in Vorarlberg die Firma Caldo erstellt und die haben das sogenannte Caldo-Haus vorgestellt, Passivhaus. Und wirklich mit minimalen Mehrkosten und seinen Zeit, wo wirklich die Heizölkosten in Vorarlberg ein Drittel von Südtirol waren. Das heißt, da habe ich mir gedacht, ja, die rechnen so scharf nach, die Vorarlberger sind praktisch die europäischen Schotten, so scharf nach, dass sich das lohnt. Und dann war die Frage, ja, was ist, wenn ich mal zu kalt habe? Kein Problem, ein kleines Fest, jede Person erzeugt 10 Watt, sofort ist die Bude wieder warm.
Ja.
Also sollen Sie in Ihrem Haus so kalt haben, einfach eine Fete machen. Wir kommen gerne.
Laden Sie sich ein paar Gäste ein und das funktioniert einwandfrei.
Bleiben Sie sitzen.
Ja, vielleicht kann ich ein paar Sachen ergänzen. Sie haben von den Planern gesprochen, dass die vom Passivhaus abraten. Ja, ich hatte diese Erfahrung gerade vor ein paar Tagen in Regensburg, in Deutschland, wo eben der Architekt gesagt hat, ja, wir können ein Passivhaus nicht gut verkaufen, das ist zu teuer. Ich würde den Kunden das nicht unbedingt raten. Ich habe gesagt, bei uns in Südtirol sind wir da etwas weiter und da wollte ich auf die Dame vorher zurückkommen, wo sie sagt, die Baufirmen, also in erster Linie sind schon die Planer verantwortlich, den Kunden aufzuklären, weil die sind die ersten Ansprechpartner und wenn der Planer hergeht und dem Kunden plausibel erklärt, warum bestimmte Sachen zu machen sind oder warum es vorteilhaft ist, diese zu machen, dann habe ich zumindest die Erfahrung, dass das auch hinhaut und dass sich der Kunde überzeugen lässt. Zum Monitoring, es ist ein Unterschied, ob ich ein Gebäude, wie wir es bei uns heißen, A oder B habe, weil beim A-Haus ohne kontrollierte Lüftung, was eine sehr gute Erfindung ist, funktioniert das A-Haus gewöhnlich nicht, während beim B-Haus ist selten, dass eine kontrollierte Lüftung eingebaut ist. Und wenn die kontrollierte Lüftung eingebaut ist und trotzdem gelüftet wird, dann hat man schon 25% der Energie verloren. Ergo dessen kann beim Monitoring, wir haben im Iran ganz am Anfang ein Klimahaus B gebaut und jetzt 3 Jahre dieses Monitoring durchgeführt. Wir waren 1-2 Kilowatt drunter oder 1-2 Kilowatt über dieser Berechnung, also da hat es ziemlich genau hingehaut, auch deswegen, weil in jeder Wohnung ein Kalorienzähler drinnen ist und da kann man die Energie ganz genau überprüfen, also nicht über die Pellets, die man bringt oder nicht bringt, sondern die Kalorien, die werden einfach genau abgelesen. Was hier nicht zur Sprache gekommen ist, ist bei Sanierung von Gebäuden, ist heuer zumindest, hat der Staat ein Gesetz erlassen, dass er in den nächsten 3 Jahren kann der Bauherr 55% der Kosten von der Steuer absetzen. Das ist sehr viel. Also wenn er eine Investition von 100.000 Euro hat, dann kann er in den nächsten 3 Jahren von seiner Steuer 55.000 Euro absetzen. Also das ist ein schöner Batzen Geld. Also was noch gut ist, es ist auf europäischer Ebene, ist vielleicht nicht so angesprochen worden, dass ja der Energiepass vorgeschrieben wird, so wie beim Auto der Verbrauch, dass in Zukunft für den Baufirmen, wenn eine Baufirma eine Wohnung verkauft, der Energiepass mitgeliefert werden muss, dass man weiß, wie viel Energie brauche ich zur Beheizung, nicht nur zur Beheizung, sondern die gesamte Energie im Jahr, weil zum Unterschied vom Klimahaus in Südtirol ist das Gesetz, das italienische Gesetz, was das europäische rezipieren soll, sieht ja den gesamten Energieverbrauch vor und nicht nur den Energieverbrauch im Winter. Ja, danke.
Also da möchte ich kurz dazu anmerken, die Energiesparverordnung, die jetzt eingeführt wurde, sogar in Deutschland wird es jetzt umgesetzt, also enorm, 2 Jahre später als vorgeschrieben, aber sie kommt. Die Energiesparverordnung ist in meinen Augen eine Festschreibung von einem Standard, der von vorgestern ist. Die Energiesparverordnung, die in Europa umgesetzt wird, entspricht nicht dem Stand der Technik. Die Anforderungen sind meiner Meinung nach viel zu gering und leider haben wir jetzt in Deutschland eine Verordnung, die wieder für Jahre zählt und die einfach den Anforderungen hinterherhinkt. Und deswegen tut es mir persönlich leid, dass sie jetzt wirklich so eingeführt wurde.
Also man muss grundsätzlich sagen, eine Verordnung soll eigentlich wie beim Klettern den Kletterer sichern. Nach oben durchgängig, nach unten halten. Nach unten soll der Standard vorgegeben werden, aber eine gute Norm kann auch eine Entwicklung hemmen. Also wenn man sagt, so ist zu bauen und Schluss, dann kann das passieren. Aber vielleicht noch einen Hinweis, wir haben da gesprochen vom Passivhaus, aber in Deutschland haben wir Standby-Strom. Wie schaut es jetzt aus? Wie ist die elektrische Ausrüstung? Wenn wir normale Elektroinstallation machen, da haben wir 100% Standby-Verbrauch von 200, 250 Euro. Die sind dann gleich hoch wie die Heizung. Oder beim Wasserverbrauch. bei der Dusche wahrscheinlich immer ein warmes Vollbad, da habe ich mehr Energieverbrauch beim Baden als ich beim Heizen. Wie durchgängig ist das? Wird das betrachtet? Es wird nie davon gesprochen. Stromverbrauch und...
Also generell sollte man beim Bauen auf alle Aspekte des Energiesparens Rücksicht nehmen. Aber ich sehe es jetzt mal positiv bei der Badewanne. Das macht gar nichts aus, weil das warme Wasser, die Energie geht in die Luft und die kommt im Haus über die Wärmerückgewinnung wieder zugute. Also gar nicht so tragisch. Aber der Stromverbrauch ist ein wichtiger Aspekt. Wir sollten hier also wirklich versuchen, Energie zu sparen. Allerdings sollten wir es nicht übertreiben. Der Anteil im Haushalt für die Beleuchtung beträgt circa 1% vom Energieverbrauch. Wenn wir hier ganz toll Energie sparen, kommen wir vielleicht auf 0,5% runter. Heizen macht 48% aus. Also hier haben wir wirklich einen viel größeren Hebel. Aber generell müssen wir anfangen, mehr Energie zu sparen, auch in der Stromversorgung. Und wenn jemand wie mir leider passiert, ein Passivhaus baut, 320 Quadratmeter Wohnfläche, der hat jetzt einen Energieverbrauch von 3500 Kilowattstunden oder 350 Liter Heizöl für sein Haus, ganz toll, und er verbraucht 12.000 Kilowattstunden an Strom, Haushaltsstrom, für 100 Halogenspots und Kameraüberwachung und elektrisches Garagentor, da muss man sich dann schon fragen, stimmt da wirklich die Relation? Man muss aufpassen, dass man wirklich überall Energie spart.
Na gut, also das nächste Mal zu Hause auch die Badewanne auskühlen lassen bis null Temperatur. Und meine Frau sagt, dein Dreck rannt den Bus aber selber aus.
Also es gibt ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es ist Aschaffenburg, da wurde ein Gebäude saniert. Dort wird Abwasser, also alles Schmutzwasser, wird in Behältern gesammelt, über Wärmepumpe die Energie rausgezogen und das Haus beheizt. Das funktioniert. Also ein Haus beheizt rein über die Abwässer von den Bewohnern.
Also die Stadt Bremen hat hier so einen Abwasser-Abwärmekanal. Das ist ein Megawatt Energie wird hier rausgeholt. Nur aus Scheiße Geld machen. Ja. Gut, also haben wir noch was? Wir haben noch ein paar Minuten zur Verfügung. Ab 10 Uhr, also wir haben geplant, dass um 10 Uhr das Schluss gemacht wird. Bis 12 Uhr können wir trinken und Energie, über Energie uns zu Tode quatschen und über Energiesparen reden. Ja.
Ganz zum Schluss vielleicht eine, so, wenn ich nicht alles falsch verstanden habe, das sind lauter Vorteile. Bei diesem Klimahaus. Wieso sind diese Klimahäuser relativ wenig verbreitet noch? Vielleicht, weil es zu teuer ist. Dann eine kleine Provokation. Wieso werden es nicht irgendwie gefördert? Mit einem Kriterium, das ähnlich wie beim Autoverkehr, also bei den Autos, also die schmutzigen Autos, Euro 0, Euro 1, Euro 2, die werden mehr zahlen, mehr Verkehrssteuer zahlen. Vielleicht könnte man bei den Gemeinden so zwei Klassen vom ICI, also vom Gebäudesteuer, einführen.
Also, wenn Sie ein Gebäude der A-Klasse bauen, dann gibt Ihnen der Gesetzgeber die Möglichkeit, mehr Kubatur zu realisieren. Das ist möglich. Das ist auch eine Frage hier. Ja. Das heißt, wir können, wenn auf einem Grundstück 1000 Kubikmeter geplant wird, können Sie, diese Wärmedämmung wird nicht zum umbauten Raum gerechnet. Also hier gibt es schon Förderungen und Kriterien dafür.
Ihre Anmerkung, die Anmerkung fällt oft, warum setzt sich das Passivhaus nicht durch? Es ist einmal natürlich das Wissen über die Häuser, aber wir müssen wirklich auch sagen, kein Gebäude oder keine Technikform im Hausbau hat so enorme Steigerungsraten überhaupt gehabt wie das Passivhaus. Kein Niedrigenergiehaus, keine Solaranlagen, nichts setzt sich in diesem Tempo durch wie das Passivhaus. Wir kommen von null von vor ein paar Jahren, aber das Tempo ist enorm. 100% pro Jahr, zum Beispiel in Deutschland. Und zwar 100% seit Jahren. Also es ist nicht so, dass es jetzt langsamer wird. Es ist eine enorme Zuwachsrate. Die Nachfragen nach Passivhausplanerkursen nehmen sprunghaft zu. Also es ist ein starkes Wachstum vorhanden. Bloß bis sich das am breiten Markt durchgesetzt hat, wird einfach noch ein paar Jahre dauern. Und da bräuchte man die Politik, da bräuchte man zum Beispiel auch vielleicht Strafsteuern für zu viel verbrauchte Energie.
Also ähnlich ist es beim Klimahaus. Das hat ja vor 5 Jahren angefangen. Ich meine, im ersten Jahr wurden auch sowas wie 5 oder 10 Gebäude zertifiziert. Und letztes Jahr waren es dann 120 von 600 neu gebauten Gebäuden in Südtirol. Und ja, und ich würde sagen, also hier macht die Politik einen guten Job. Und wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht mehr allzu lange, bis alle Häuser Klimahäuser sind. A, B oder A oder B.
Also ich würde auch sagen, dem anschließen, also man kann der Politik in Südtirol nicht vorwerfen, dass hier nichts gemacht wurde, sondern dass die Klimahausagentur und zuvor das Amt für Luft und Lärm hat hier wirklich eine Breitschneise aufgemacht und war Vorreiter. Es werden ja teilweise bis zu 1000 Personen hier in Südtirol mit dem Klimahausagentur ausgebildet. Es gibt schon in jeder Region in Italien. Es ist ein wirklich Business geworden, das heißt ein Exportbusiness auch für die Unternehmen. Aber ganz klar, ich kann mich erinnern, wir haben ein Büro mit 1000 Quadratmeter in Brixen in einem Gewerbepark, doppelstöckig, und wir haben 16 cm Isolierung auf das Dach drauf gemacht. Da hat es geheißen, der Bodner spinnt. Das war vor 10 Jahren. Und wir haben als Büro einen Verbrauch von 2.500 Euro auf 1.000 Quadratmeter. Wir sind in der Klasse A. Ich habe einen Antrag gemacht, um das Zertifikat zu bekommen. Ich habe es nicht bekommen. Und wissen Sie warum? Weil die Hülle nicht den gesetzlichen Forderungen entspricht. Aber der Insgesamtverbrauch, der ist darunter. Das heißt, auch hier gibt es noch nachzurüsten. Denn es hängt davon ab, das zogene 3-Liter-Haus, das ist auf Bozen bezogen. In Sterzing braucht dieses Haus 6 Liter. Und das wissen viele nicht. Und wenn jemand in Sterzing sagt, ich habe ein Haus der Klasse A und sagt, ich brauche aber 6 Liter, dann muss man sagen, pass auf, dieses Gesetz bezieht sich eben auf Bozen. Da gibt es oft Missstimmung. Und deshalb auch eine bestimmte Bedenken und eine Trägheit im Bauen ist ganz klar. Also im Baugewerbe sind die Erneuerungen nicht so schnell wie zum Beispiel bei der Computertechnik. Das heißt, bis die Leute, bis die Handwerker, bis die Firmen und die Lobbys, hier gibt es Lobbys, die bremsen mit Verordnungen, eine Norm kann eine Entwicklung enorm aufhalten. Da gibt es, bis das Trend wird und bis Märkte erkannt werden, braucht es seine Zeit.
Danke. Ja, Herr Rehgartner. Es freut mich, dass Sie neuerdings auch an Ökologie interessiert sind, vor allem, da ich bisher nicht den Anschein hatte, weil Sie ja als Großprojektant auch beim Brenner Basistunnel beteiligt sind, politisch wie wirtschaftlich. Es würde mich freuen, wenn in Zukunft die Klimahäuser und Passivhäuser gefördert würden. Ich denke mir nicht, dass das heutzutage schon geschieht, da vor allem die Gesetze des Marktes gelten und jene Häuser gebaut werden, die wirtschaftlich am nachhaltigsten sind, also eigentlich kurzfristig nachhaltig für die Brieftasche.
Darf ich da kurz eine Zahl noch nehmen? Ich habe eine Kurve dabei, was die Mehrkosten sind im ersten Jahr. Bei 7% Energiepreissteigerung und 15% Mehrkosten für das Passivhaus bin ich im ersten Jahr bei einer Differenz von circa 90 Euro, was das Passivhaus mehr kostet im ersten Jahr. Diese 90 Euro, die sollten Sie mit Ihrem Planer aushandeln, vielleicht kriegen Sie die dazu. Also die 90 Euro sind wirklich minimal. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das jetzt nicht mehr richtig sehen können, ist zu dunkel. Aber hier, das sind die Kosten von einem normalen Haus und die von einem Passivhaus. Hier am Anfang ein ganz kleiner Überschuss fürs Passivhaus, wo es teurer ist. Aber dann
ist das Passivhaus durchgehend günstiger. Und es ist auch unter kurzfristigen Aspekten die wirtschaftliche Lösung.
Ich würde auch noch gern was zur Wirtschaftlichkeit sagen und eigentlich zum Funktionieren der Idee Klimahaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus. Also in Bozen sind Neubauten, die nicht Klimahaus A, B Standard sind, fast nicht mehr verkäuflich. Also Leute, die eine neue Wohnung kaufen, fragen den Makler mittlerweile, ist es ein B-Haus, ist es zertifiziert? Also die Kühlschranklogik, also das grafisch klar verständlich zu machen für den Verbraucher, funktioniert. Über die Wirtschaftlichkeit von Niedrigenergiegebäuden und dass sich der Markt einigermaßen selbst reguliert, ist noch was anderes interessant. Also in Österreich und Deutschland funktioniert das schon besonders gut. Banken geben vorzüglich bessere Zinsen, bessere Bausparverträge für Leute, die Niedrigenergiehäuser bauen. Und Banken sind bekanntlich nicht die, die nicht nachrechnen, sondern Banken kalkulieren sehr hart und sagen, okay, ein Gebäude, was sich in 10 Jahren besser verkauft, ist ein Niedrigenergiegebäude. Also es ist wertstabiler. Das heißt, Leute, die neu bauen, auch die großen Bauträger in Bozen, verlangen von ihren Anlagenplanern ein Klimahaus A mit 29,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Ja, das heißt gerade noch ein Klimahaus A. Aber die Plakette verkauft sich gut. Das ist wie der Stern auf dem Auto.
Ja, danke für den Hinweis. Auch dieser Hinweis, dass die Banken eher jemanden unterstützen, der vielleicht mehr Geld übrig hat für die Bankrate, dem kann mir was abgewinnen, wenn ich sage, okay, wir haben hier nur noch 150 Euro Jahreskosten statt 1000. Das heißt, der kann wirklich 900 Euro mehr Bankgeld zurückzahlen. Ne? Also das ist effektiv so. Und von Brixen kann ich das nur bestätigen, ein Haus der Klasse C ist nicht mehr verkäuflich und sehr viele gehen auch auf A über, aber das große Problem ist sicherlich, dass hier wahrscheinlich sehr viele Planer die Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht darstellen können und das so argumentieren. Das heißt, vielleicht müssten auch die Banken diese Tilgungsraten, diese Berechnung auch mitnehmen, Jahreskostenwerte. Hier ist nicht unbedingt Stand der Technik, Stand der Verwaltung. Also ich habe auch selbst in Deutschland gearbeitet. Dort sind die Jahreskosten ein Riesenthema, und zwar über den gesamten Nutzungszeitraum von Gebäuden und Anlagen. Ja, wir kommen langsam dem Ende zu. Ich hoffe, dass hier vielleicht noch ein paar Fragen vielleicht wären. Wir können dann auch noch ganz ohne Mikrofon auch diskutieren und vielleicht diese Schemen und Diagramme durchschauen, wer interessiert ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass hier doch eine Information rübergekommen sind. Ich hoffe, dass Sie was mitnehmen und vielleicht schon sofort was umsetzen. Sofort schnell. Wir brauchen schnelle Erfolge. Wir brauchen schnellen Klimaausstieg. Wir brauchen schnelle Kosteneinsparungen bei den Wohnungen, bei den Betrieben. Und es ist wirklich machbar. In Deutschland hat man da schon vorgearbeitet. Wir brauchen das ja eigentlich nur noch ganz gut zu kopieren und von unserem Stand aus zu verbessern, mit Hilfe unserer Unternehmen und mit unseren Instituten, die das weitervertreiben und natürlich auch Sie als Träger, Informationsträger, dass Sie das auch weitererzählen, dass das günstig ist. Und Ihre Freunde, Bekannte sollen Ihre Planer dann unter Druck setzen und sagen, ich will einen Planer, der das nachweisen kann. Wir wissen, dass das günstiger ist. Jetzt zum Schluss noch ein Hinweis. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und es ist so wenig Energie, dass ich nicht mehr lesen kann. Auf der Broschüre steht drauf, dass Sie von der Internetseite, das heißt Dauer, Eurac, das abholen können, die Fotos und auch das Video. Und auch das, was aufgenommen worden ist. Gibt es noch was? Licht aus, wir sparen jetzt bei abgedunkeltem Licht und die Mikrofone aus. Au.